Morgen vor 70 Jahren, also am 14. Mai 1948, hat David Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen. Und ein paar Stunden später gab es schon die Kriegserklärung von einigen arabischen Nachbarstaaten. Und es gab auch einige paar Stunden später die Anerkennung dieses Staates durch die USA mit dem damaligen Präsidenten Harry S. Truman. Und es wird ungefähr 1972 oder 1973 gewesen sein, etwa 5 bis 6 Jahre nach dem sogenannten Sechstagekrieg 1967, der ja mit der Einnahme von Ostjerusalem endete, dass ich eine Predigt gehört habe in Kapfenberg. Pfarrer Müller in der evangelischen Kirche hat wahrscheinlich über Jeremia gesprochen, über die Vorhersage in der Bibel, dass Israel als Nation, als Staat wieder erstehen wird. Und dann hat er gesagt, am 14. Mai 1948, oder er hat vielleicht das Datum nicht gesagt, aber in 1948 ist das geschehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja aber interessant. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der ein Volk führt und vielleicht und vorhersagt, dass es wieder erstehen wird. Ein Gott, der wirklich zu seinem Volk steht und der es immer wieder gesegnet hat. Ein Gott, der die Erlösung für sein Volk vorgesehen hatte in Errichtung eines Tempels, in einem Gottesdienst. Und die Juden sind dorthin gegangen in den Tempel und haben Gottesdienst verrichtet und haben ihn gesucht und haben aber nicht die Vergebung der Sünden letztlich erlangt, außer dass der Hohepriester einmal im Jahr wirklich hineingehen konnte in das Allerheiligste und dort für das Volk ein Sühneopfer darbringen konnte, einmal im Jahr. Und was jetzt nicht so sehr vielleicht in dieser politisch interessanten Zeit, es ist ja diese Feier in Israel ist ja jetzt durchaus überall in den Medien, was das Politische ist nicht das Wesentliche für mich. Das Wesentliche ist, dass wirklich Gott in seinem Wort sich zu diesem Volk bekannt hat und dass er zu diesem Volk steht. Und ja, der Tempel wurde 70 nach Christus zerstört. Jesus hatte es vorausgesagt. Er hat gesagt, ja, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und so ungefähr 35 Jahre später, nachdem er das gesagt hatte, ist das auch tatsächlich passiert. Unter den römischen Truppen, Kaiser Titus war dafür verantwortlich. Aber das sind alles, ja, Verheißungen, die in Erfüllung gegangen sind, die Wiederstehung des Staates Israel, die Zerstörung des Tempels. Aber es ist noch etwas viel, viel Gewaltigeres passiert. Viel, viel Gewaltigeres, das vielleicht schon unsere Zeitrechnung geändert hat. Aber das, trotzdem nicht so in das politische Blickfeld rückt. Nämlich, dass Gott tatsächlich die Vergebung geschaffen hat, dass es Gott tatsächlich geschafft hat, die Erlösung zu schaffen. Gott war im Alten Testament für das Volk praktisch nur über einen Vermittler, einen Priester einigermaßen nahbar, aber in Wirklichkeit der heilige Gott konnte nicht so begegnet werden, wenn er sich nicht zu seinem Volk gewendet hätte oder wenn er sich zu seinem Volk wendet. Und so sehen wir, dass in Jesus Gott sich zu seinem Volk gewendet hat. Er ist auf die Erde gekommen und hat ein viel gewaltigeres Ereignis geschaffen, nämlich die Versöhnung mit ihm. Ich möchte den Abschnitt lesen, der der Predigt zugrunde liegt. Ich lese aber schon ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in Jesus Christus mit jedem geistlichen Segen in den Himmelsräumen so gesegnet hat, wie er uns in ihm vor der Grundlegung der Welt erwählt hat, Heilige und Untadelige vor ihm zu sein in der Liebe und uns für sich selbst vorherbestimmt hat durch Christus Jesus zur Kindschaft, dem Wohlgefallen seines Willens gemäß, zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in ihm, den er geliebt und den er liebt. Und nun der eigentliche Predigttext: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Segen. Segen haben wir schon im Alten Testament gesehen. Wir haben es gesehen bei Abraham. Wir hören das auch im Neuen Testament bestätigt, dass Gott diesen Stammvater gesegnet hat. Wir haben auch gesehen bei seinem Sohn Jakob, nicht Jakobus, dass hier der Segen weitergegeben wurde, obwohl er nicht der Erstgeborene war, hat er sich den Segen erschlichen. Und ja, Segen, segnen ist wirklich ein Wohlsprechen, jemanden ganz in Gottes Hand geben. Ihn alles, was er hat, Gott anzubefehlen. Und letztlich ist Segnen die Lebensgrundlage. Gesegnet zu sein, umschlossen zu sein von Gott in seiner Hand. Und im Psalm 121, da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und siehe, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Segen bedeutet zu wissen, woher kommt die Hilfe. Segen bedeutet, dass man umsorgt ist, dass man behütet ist und in die Hand Gottes hineingenommen ist. Das hebräische Wort Barak und das griechische Eulogeo bedeuten wirklich Kraft Gottes zusichern und ein Gebet, jemand mit Kraft auszustatten und Gott dabei zu loben und zu preisen und den betreffenden Menschen, wenn man ihn segnet, den Zuspruch Gottes mitgeben. Die Grundlage für das Segnen im Neuen Testament hat Jesus gelegt. Und wir haben das auch schon heute in der Einleitung gehört. Und Das Segen hat das Erlösungswerk Christi als Grundlage. Erlösung. In dem Text, Vers 7, spricht Paulus von Erlösung. Ein Begriff aus der Finanzwelt, der eigentlich meint, ein Loskaufen. Ein Loskaufen aus der Sklaverei. Und das heißt aus der Sklaverei der Sünde. Und der Sklavenmarkt war sicherlich ein sehr, sehr großer, damals im Römischen Reich. Und damit man einen Sklaven haben konnte, musste man letztlich viel Geld dafür bezahlen, um jemanden zur Arbeit zu bekommen, einerseits. Oder wenn man ihn freisetzen wollte, musste man ihn loskaufen. Und genau das meint dieses Wort Erlösung. Ich bin ein bisschen erinnert worden, eine kleine Seitenbemerkung an die moderne Sklaverei heute. Ein Fußballverein zahlt sehr, sehr viel Ablöse für einen Stürmer. Ja, aber das ist ungefähr so ein Ablösegeld. Ja, so ungefähr in der Richtung. Aber hier geht es um natürlich eine viel ernstere Sache als die wichtigste Nebensache der Welt oder wie manche das sagen, nennen, Fußball. Okay, Freikauf von der Sklaverei der Sünde. Was ist Erlösung nicht? Es ist keine Belohnung für Menschen, die gute Werke vollbringen. Es ist auch keine Erlösung, eine Verbindlichkeit, die Gott den Menschen schuldet, weil sie ein anständiges Leben führen. Denn dazu ist der Preis, der bezahlt wurde, viel, viel zu hoch. Wir lesen in dem Text, durch das Blut Christi. Was ist das für ein Gott, der nicht nur die Menschen geschaffen hat und als sie nachdem sie sich von ihm abgewandt haben, dass er ihnen noch nachgeht, sie erwählt und immer wieder segnet mit guten Dingen und ihnen ermöglicht, mit ihm in Kontakt zu treten. Aber hier in dieser Erlösung durch das Blut Jesu Christi sogar den ultimativen Preis dafür bezahlt. Was ist das für ein Gott der Liebe, der sich selbst entäußert, Knechtsgestalt annimmt in seinem Sohn? In Philipper 2, 5 und folgenden steht, er erniedrigt sich selbst, ist gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in den Namen Jesus sich beugen sollen alle die Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Was ist das für ein Gott, der diesen Weg geht und diesen Preis zahlt, um uns in die Gemeinschaft mit ihm wiederzubringen, uns in dieser Form zu segnen? Manche werden das vielleicht nicht verstehen, vielleicht sogar anzweifeln, dass es einen Gott gibt. Vielleicht denken sie, naja, es muss ja irgendeinen ersten Beweger gegeben haben, einen, der ohne nichts kann nichts anfangen. Aber was sagt die Bibel über diesen Gott? Er ist Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir erfahren das eben nicht durch langes Nachdenken, sondern wir erfahren es durch die Offenbarung, die göttliche Offenbarung in seinem Wort. Und deswegen können wir glauben, Gott hat den Preis in Christus Jesus bezahlt. Sein stellvertretender Tod macht es möglich, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und Jesus ist der Kanal durch den diese Segnungen fließen. Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und Johannes 10 sagt, ich bin die Tür. Und ja, das ist der Weg, den wir durch die Offenbarung bekommen haben, durch das Wort bekommen haben. Und daran müssen wir uns halten, wenn wir in die Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott kommen wollen. Jeder geistliche Segen, steht in Vers 3, ist uns gegeben, in den Himmel, Vers 5 auch. Jeder geistliche Segen, das ist nicht das Gleiche wie, ja, alles das, was wir uns wünschen, das ist halt Segen für uns. Vielleicht sind auch manche unserer Gebete nicht so, wie sie sein sollten, dass wir uns das erbitten wollen von Gott, das uns gar nicht gut tut. Alles, was wir wirklich brauchen, haben wir in ihm. Das ist so wie ein Goldfisch in einem Aquarium. Goldfische sind zwar nicht meine Lieblingstiere, aber sie brauchen das Wasser, so, um zu leben. Außerhalb des Wassers geht es absolut nicht. Ihre Kiemen sind nicht dafür, für die Luftatmung geeignet. Aber genauso ist es mit dem geistlichen Leben für uns. Wir müssen in ihm sein, in ihm die Segnungen erwarten, in Jesus Christus. Getrennt von ihm können wir nichts tun. Und das ist aber eine wunderbare Zusage von ihm. Und wir dürfen daher Jesus Christus in das Zentrum unseres Glaubens rücken. Und wenn wir das nicht tun, wissen wir, dass wir ja alle möglichen Ismen vielleicht vertreten, aber das Wichtige ist, Jesus ist der Mittler. Er ist der Name, durch den wir gerettet werden. Und es geht eben nicht um Denomination oder sonst etwas, sondern es geht darum, diese lebendige Beziehung mit diesem Jesus Christus zu suchen. Und er hat die Voraussetzung dafür geschaffen. Die Erlösung beginnt in ihm und setzt sich in ihm fort und bleibt in ihm. Und wir werden beständig in sein Bild verwandelt. 1. Johannes 3, 2. Wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir auch verwandelt. Eine frohe Botschaft, die gilt nicht nur für vergangene Generationen, sie gilt für jede Generation. Wir haben letzte Woche uns ein bisschen, oder Bobby hat ein bisschen was erklärt über die Generationen, dass die Botschaft weitergehen wird und muss und soll und darf. Jede Generation, jeder Einzelne soll zu Jesus persönlich kommen und muss zu ihm kommen, soll die Vergebung und die Erlösung erreicht werden. Jetzt habe ich mich schon versprochen. Die Vergebung ist eigentlich eine Folge des Erlösungswerks Jesus. Die Erlösung ist die Voraussetzung für ein befreites Leben durch Vergebung. Wo wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt. Ja, wir sündigen. Manche Menschen mögen darin etwas Natürliches sehen, etwas Vernachlässigbares. Aber wir verletzen unsere Mitmenschen täglich. Wir lösen manchmal auch Zorn aus. Und wir lösen auch manchmal Schuld aus Gott gegenüber. Ja, damit lösen wir auch Gott gegenüber Schuld aus. Das ist das, was Gott uns sagt. Schuld, die wir nicht begleichen können. Und Gott muss uns diese Schuld vergeben. Und er tut es. Das ist das Wunderbare in ihm. Welche Befreiung. dass ich das, was ich nicht gut machen kann, Jesus gerade bin kann. Umgekehrt, wenn jemand mir Unrecht tut, mich niedermacht, falsch beschuldigt, Beziehung mit Hass sättigt oder die Beziehung abbricht, muss ich lernen, zu vergeben. Das kann ich nicht von mir aus. Ich kann nur Jesus bitten, dass ich klar sehe, was es bedeutet, dass er Vergebung möglich macht. Dass ich auch jemanden vergeben kann. Vergebung bedeutet, dass ich befreit werde von Gebundenheit. Und wenn ich verzeihe durch die Kraft Christi, dann löse ich diese Gebundenheit. Es ist so, als ob ich einen Rucksack gepackt hätte mit verschiedenen Lasten und Steinen. Und dieses Bild ist auch im Befreit-Leben-Kurs verwendet worden. Ein Stein jemand anderen nachtragen. Eine Last, die man bekommen hat, wo etwas an einem schuldig geworden ist, dass man die praktisch dann in seinen Rucksack packt und dem anderen nachträgt. Und Gott ist es, der uns befähigt und mich befähigt, Stück um Stück ihm zu bringen. Ja, wir packen alles Mögliche in unsere Rucksäcke. Und von verschiedenen Personen oder ja Personengruppen. Und Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ladet ab bei mir. Ladet ab bei mir. Ja, ihr bekommt ein Joch. Aber mein Joch, meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Vergebung zu erlangen ist ein Segen. Vergebung zu gewähren ist ebenfalls ein Segen. Beides geht nur durch ihn und in ihm. Ja, an dieser Stelle, wenn jemand auch gerade über befreit Leben noch mehr wissen möchte. Es gibt eine sehr guten Kurse. Es ist nicht so, okay, man macht einen Kurs und damit kann ich jetzt befreit leben. Nein, es gibt Hilfen, wo man lernen kann, wieder auf Gott besser zu schauen, auf ihn zu sehen und ihn in die Mitte zu stellen und von ihm Befreiung zu erwarten, Vergebung zu empfangen. Das geht nur aus Gnade. Wegen seiner großen Gnade, mit der er uns überschüttet hat, überhäuft hat. Aus Gnade seid ihr errettet worden. Die Gnade ist wirklich überströmend. Was für eine Gnade. Gott wird Sündern gnädig. Und es ist ein freies Geschenk. Und nur Gott ist in der Lage, Sündern auf diese Weise, diese Gnade zu erweisen, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha als Stellvertreter sein Leben für uns hingegeben hat. Gnade können wir uns nicht verdienen, nicht selbst erringen, käuflich erwerben, weder ganz noch teilweise. Allein seine Gnade genügt. Gottes Zweck ist, alles in Christus zusammenzufassen. Ich habe das hier, Punkt 4, Segen unter einem Haupt. Unter einem Haupt, nämlich Christus wird hier als Oberhaupt über Erde und die Himmeln dargestellt. Und wenn man bedenkt, was zu dieser Zeit alles vereint war im Römischen Reich und das Oberhaupt war der Kaiser, so galt das auch für Ephesus. Die Römer hatten mit Gewalt den ganzen vorderen Orient bzw. den Mittelmeerraum quasi unterjocht, unter einem Haupt. Aber hier geht es um das Geheimnis, ein noch viel größeres Geheimnis, dass Jesus das Haupt ist, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Nichtjuden, diejenigen, die zu diesem lebendigen Gott gekommen sind und ihm geglaubt haben. Und dieses Geheimnis ist nicht länger ein Geheimnis. In dem Sinn, Geheimnis meint ihr ja meist ein im Alten Testament vorhergesagte Prophetie, die dann im Neuen Testament irgendwie erfüllt wurde in Jesus. Und als die Zeit also gekommen war, hat Jesus Christus die Erlösung geschaffen. Auch die war ja vorausgesagt, aber die Zeit, und es kommt, ist natürlich teilweise noch in der Zukunft, wird noch kommen, wo wirklich alles unterworfen ist, auch in den Himmeln. Im Römischen Reich sah das unter einem Haupt, unter dem Kaiser, natürlich so aus, dass Unterdrückung herrschte. In der Gemeinde soll ebenfalls alles unter einem Haupt sein, aber natürlich nicht in Unterdrückung. Wir sehen in Apostelgeschichte 15, wie Menschen verschiedene Meinungen hatten in manchen Bereichen und trotzdem unter einem Haupt zusammen waren. Da waren welche aus dem Judentum, da waren Pharisäer und natürlich kamen Nichtjuden dazu. Und da gab es natürlich die große Frage, wie ist das jetzt mit der Beschneidung? Und wie schaut das aus, unter einem Haupt zu sein? Wie ist die Einheit? Es geht mir um die Art und Weise, wie wurde dieser Konflikt, alles unter ein Haupt zu bringen, gelöst. Und das war ermutigend. Petrus steht nicht da und sagt, ja, ich bin der Apostel, den Jesus als Erster eingesetzt hat und vor dem er gesagt hat, ich bin der Fels und daher müssen wir es so und so machen. Und die pharisäischen Gläubigen haben nicht gesagt, okay, Moment mal, Petrus, du bist ja nur ein Fischer, du kennst dich nicht aus in den Schriften. Wir haben ein Doktorat in Exegese und daher müssen wir es so und so machen. Nein, es geht in der Gemeinde darum, dass wir zusammenkommen unter ein Haupt im Gebet, große Ohren haben und kleine Münder. Große Ohren und kleine Münder. Wir müssen und dürfen und sollen auf das Wort schauen, aber wir dürfen uns natürlich unsere Meinung nicht zum Maßstab nehmen, als alleinigen Maßstab nehmen, und wir dürfen immer wieder gemeinsam zum Gebet zusammenkommen, hören voneinander und dann aber auch das Wort Gottes auslegen und reden. Gott hat uns seinen Plan wissen lassen. steht auch in diesem Abschnitt. Gott hat die Gemeinde dazu gesetzt, ein Abbild seines Wesens zu sein. Und er hat, und er möchte, und er segnet uns auch darin, Gemeinschaft untereinander zu haben, Beziehung untereinander zu suchen und Christus weiterhin in den Mittelpunkt zu stellen. Jede Generation muss das für sich tun. Wir sind gesegnet, weil wir auch von einem Erbe ausgehen können. Er hat uns nach seinem Plan zu Erben gemacht. Adoptiert sozusagen sind wir in sein Himmelreich. Wenn wir nicht aus dem Volk der Juden sind, hineinadoptiert. Und nach römischem Recht war die Adoption eigentlich für einen ein sehr starkes Recht. Das heißt, ein adoptiertes Kind konnte gar nicht enterbt werden. Ich weiß nicht, was das für die Epheser bedeutet hat, wenn Paulus da gesagt hat, okay, dieses Wort Adoption klingt hier mit. Ihr seid eigentlich in ein Erbe hineingesetzt. Das ist ein Segen für euch. Ihr könnt damit in die Gemeinschaft Gottes kommen und ihr werdet nicht enterbt. Dieser Abschnitt Epheser 1, 13, 3 bis 14 ist irgendwie eine Kurzfassung des gesamten Evangeliums. Und ja, wir dürfen in diesem Wort wandeln, in dieser Lehre der Gnade, die letztlich dadurch gegeben ist, weil Gott uns das geschenkt hat. Wir fragen uns trotzdem immer, wie sollen wir das tun, dieses Wandeln? Einen Schritt vor den nächsten zu setzen, im Schauen auf ihn, im Schauen auf das Haupt und immer wieder zu sehen, er ist derjenige, auf den wir uns ausrichten dürfen. Das ist eine wunderbare Sache. Zum Punkt 4 hier. Segen unter einem Haupt möchte ich noch ergänzen. Natürlich im Epheserbrief im Kapitel 4. Ab dem Kapitel 4 wird das ja alles noch anhand der Gemeinde weiter erläutert. An praktischen Beispielen. Aber wir dürfen hier schon wissen, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Und Gott hat einen Plan. In Vers 5, aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Auch in Vers 5 schon sehen wir das, was in Vers 11 wiederholt wird. In Vers 7, wir sind erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Vers 8, er hat uns seine Gnade in ganzer Fülle erfahren lassen. In Vers 9, er hat uns diesen Plan wissen lassen. In Vers 11, er hat seinem Plan gemäß uns zu Erben gemacht. Können wir den großen Plan der Erlösung durch Christus beeinflussen? Nein. Können wir unseren individuellen Plan beeinflussen? Ja, wir sehen im Wort Gottes, dass wir den Geist dämpfen können. Aber zum Geist wird es nächste Woche eine Predigt geben. Wir müssen und dürfen auf das Reden Gottes reagieren. Ja, wir dürfen auf Christus vertrauen. Er ist auf uns zugekommen. Er hat den Bund geschlossen. Sogar im Alten Testament ist Gott, als er einen Bund geschlossen hat, zuerst durchgegangen und hat gesagt, ja, ich stehe zu dir, wenn du mir vertraust. Ich stehe zu dir von vornherein. Ob du dann nachher vertraust oder nicht, das ist dann deine Sache. Vers 6 und Vers 12. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sollen Gott dafür danken und dürfen Gott danken. Für das, was Jesus in unseren Herzen getan hat. Und als Bestätigung, was in den Gläubigen wirkt. Gott ist uns in Jesus nachgegangen. Und er will uns noch immer segnen. Ich bin erinnert worden an die zwei Verbrecher am Kreuz. In Lukas 23, 39 bis 43, für diejenigen, die es nachlesen wollen. Der eine beschimpft Jesus. Das ist sozusagen der Klassiker des Unglaubens. Er macht Gott für die Situation verantwortlich dafür, Gott ist für die Situation verantwortlich, in der er steht, in der er sich selbst befindet. Der Ungläubige sieht sich selber nur als Opfer und nicht als Übertreter. Die frohe Botschaft beginnt eigentlich mit einem Paradox. Wir sind einzugestehen, wir sind schuldig. Aber wir wissen, dass wir dabei nicht stehen bleiben brauchen. Der zweite Verbrecher am Kreuz hat gesagt, Jesus, gedenke an mich. Wenn du sagst, Jesus, denke an mich. Wenn du sagst, ich vertraue dir, dann kommt das, was Jesus auch sagt. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das Evangelium beginnt mit sei mir Sünder gnädig. Wir haben oft Zweifel, Leere. Manchmal bin ich lieblos, zynisch. Ich weiß, dass mein Nachbar bedürftig ist und helfe ihm nicht. Aber Gott ist größer. Danke, Gott, dass ich dir das auch hinlegen darf und dass ich immer zu dir kommen darf. Dass du mich so gesegnet hast, dass ich zumindest im Gebet diesen Segen weitergeben darf. Es wird Gewaltiges draus entstehen. Leben beginnt, neues Leben beginnt, geistliches Leben beginnt, sobald man sagt, Jesus, denk an mich. Der Segen ist wirklich für alle möglich. Ich möchte, und das ist jetzt etwas ungewöhnlich, als Abschluss ein Lied singen. In der Zwischenzeit kann der Hauskreis Waltendorf herauskommen. Ich bitte allerdings, dass Sie nicht mitsingen, Sie kennen das Lied nicht. Und